Einweisung durch den Hausarzt. Ranzerweh, aber kann gar nicht gut aufs Klo. Stuhl kommt manchmal nur so flach wie Chips raus.
Herzlich willkommen zu Folge 65 von Fast Track, dem Notfall-Podcast.
Können wir eigentlich bei 67 in Rente gehen?
Rente mit 67? Eigentlich hätte man mit 65 schon in Rente gehen können.
Ist das nicht schon lange vorbei?
Nee, 65.
So Rente ab 65.
Ist das schon vorbei?
Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, mittlerweile ist es 67.
Na ja, dann haben wir noch zwei glorreiche Folgen und dann setzen wir uns in den Ruderstand.
Oder wir lassen es dann mal offen, ob wir weitermachen.
Ja, aber zum Ernst des Lebens zurück. Du hast dich heute unterhalten über nephrologische Notfälle mit einem Arzt, der nicht Dialysearzt genannt werden will.
Genau, also generell kann man sagen, nennt die Nephrologen bitte nicht Dialysearzt, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber mehr dazu erfahrt ihr auch im Interview.
Das ist schon das Hauptlearning von der heutigen Folge. Was haben wir denn sonst noch?
Wir haben noch ein Video auf unserem YouTube-Kanal zu den palliativen Notfällen vom Notfallpflegekongress aus dem letzten Jahr. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, es gibt noch ein paar Plätze, nicht mehr viele, für dieses Jahr, 9. und 10. Oktober. Und zu YouTube sei noch gesagt, wir haben jetzt die 900 Abonnenten überschritten. Obwohl wir eigentlich Podcast machen und keine Videos. Aber jetzt möchten wir die 1000 auch voll machen, oder?
Ja, 1000 wäre super. Also wir brauchen eure Unterstützung. Macht ein bisschen Werbung für uns, abonniert unseren Kanal.
Genau.
Und unterstützt aktiv die Notfallpflege.
Und mit der restlichen Social-Media-Werbung und so lassen wir es jetzt einfach mal.
Ja,
das 5 Sterne, wisst ihr.
Wir müssen nicht immer dasselbe sagen. Ich würde sagen, wir gehen gleich über zum Interview, oder?
Ja, legen wir doch los.
Dann viel Spaß.
Gut, ich begrüße herzlich Sebastian Maus. Du bist Nephrologe, kannst dich aber einfach kurz selber vorstellen, bevor ich irgendeinen Mist erzähle über dich.
Okay, ich bin Nephrologe am Marienhospital Stuttgart und mache heute meinen ersten Podcast. Deswegen müsst ihr ein bisschen verzeihen, wenn ich undeutlich rede oder Probleme auftreten. Ich bin leitender Nephrologe, bin jetzt seit, muss ich nachrechnen, 15 Jahren Facharzt für Nephrologie und betreue die nephrologischen Patienten im Marienhospital hauptamtlich.
Nephrologen sind ja meistens so ein bisschen introvertiert, deshalb reden sie so leise ins Mikrofon, oder? Ja,
alles klar, ich glaube, ich muss etwas lauter sprechen, war nie so ganz meine Stärke. Ja, Nephrologen sind eher die ruhigeren unter den Internisten.
Ihr könnt es schon erraten, es geht um nephrologische Notfälle heute, aber gibt es das überhaupt? Also was sind typische nephrologische Notfälle?
Ich glaube, das ist so in der Notaufnahme nicht bei jedem auf dem Schirm, dass es auch nephrologische Notfälle gibt. Wie gesagt, die Nephrologen sind eher die introvertierteren, leiseren und bewegen sich normalerweise auch nicht so schnell wie die Kardiologen, weil sie es einfach nicht müssen. Aber es gibt tatsächlich Dinge, in der ich in Notaufnahme achten sollte. Das geht von Harnverhalt über ein akutes Nierenversagen, Elektrolytstörungen, eben auch Nierenbeckenentzündungen, die durchaus auch das Eingreifen eines Notfallmediziners ab und zu erforderlich machen.
Was sind denn so die häufigsten Anzeichen und Symptome nephrologischer Notfälle? Und was muss ich in der Notaufnahme dann machen? Reicht es, wenn ich einen Katheter reinschiebe und dann mal gucke, ob Urin kommt, oder gehört da noch ein bisschen mehr dazu?
Dafür bräuchte man ja dann keinen Nephrologen. Da würde ich mich ja ein bisschen überflüssig machen.
Also das die Stelle wird jetzt schon mal nicht wegrationalisiert.
Ich hoffe nicht. Schönen Gruß an die Geschäftsführung. Das ist das Problem, das wir Nephrologen haben. Es gibt kein Leitsymptom letzten Endes, das uns den nephrologischen Notfall anzeigt. Es gibt auch wenig Allgemeinsymptome, die dem Patienten nahebringen, ups, da ist etwas mit der Niere los. Das ist also nicht wie beim Kardiologen oder beim Lungenfacharzt, dass jemand Luftnot bekommt, Dyspnoe oder Thoraxschmerz. Es gibt auch keinen wirklichen Nierenschmerz, der mir anzeigt, oh, da ist etwas, sondern es sind häufig so Allgemeinsymptome, zunehmende Abgeschlagenheit, Müdigkeit, manchmal ist auch Juckreiz, Übelkeit dabei, aber das sind, hört man selber, das sind Dinge, die bei 100.000 anderen Erkrankungen auch auftauchen können. Und deswegen müssen wir uns auf die Laborwerte letzten Endes verlassen. Natürlich gibt es Patienten, die brennen beim Wasserlassen, haben Flankenschmerzen, aber das ist eher der kleinere Teil und das nicht das Patientengut, das den Nephrologen, sage ich mal, interessiert, sondern das ist eher auf dem allgemeinen internistischen Fachgebiet eben Nierenbeckenkelchentzündungen, Harnwegsinfekte oder Nierensteine. Das behandelt dann in erster Linie auch den Urologe und nicht der Nephrologe.
Aber Laborwert ist schon so ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt in der Notaufnahme arbeitet und man für Nephrologen ein Labor abnehmen soll oder auch für NotfallmedizinerInnen, dann kommen da so Sachen. Kreatinin, Kreatinin-Clearance, Harnstoff und. Was sagen die uns alle aus und was davon ist wirklich wichtig?
Gute Frage. Nächste Frage. Nein, letzten Endes ist das genau das Problem, das wir Nephrologen häufig haben. Es gibt kein Troponin des Nephrologen, der uns die Nierenschädigung zu dem Punkt zeigt, wenn die Nierenschädigung da ist, sondern wir haben nur Näherungswerte. Das Kreatinin zum Beispiel zeigt uns mit der Berechnung der glomerulären Filtrationsrate die Nierenfunktion an. Das Problem dabei ist, dass das Kreatinin zum Beispiel aus dem Muskel kommt und nicht aus der Niere selber. Und wir vor allen Dingen wissen, dass wir erst einen Kreatininanstieg und damit einen Abfall der glomerulären Filtrationsrate sehen, wenn etwa 50% der Nierenfunktion schon verloren sind. Das heißt, wir kommen ein Stück weit immer zu spät. Aber wenn eine hochgradig eingeschränkte Nierenfunktion da ist, und da sprechen wir bei einer glomerulären Filtrationsrate unter 30 Milliliter pro Minute, beziehungsweise zwischen 60 und 30 Milliliter pro Minute schon von einer hochgradig eingeschränkten Nierenfunktion, tauchen eben auch renale Folgeerkrankungen auf. Das muss dann den Notfallmediziner nicht unbedingt interessieren. Das sind Dinge, die man im weiteren stationären Aufenthalt klären muss. Aber wichtig ist dann für den Notfallmediziner, wenn er eine eingeschränkte Nierenfunktion sieht, zu eruieren, besteht das schon länger, ist das jetzt akut aufgetreten, und dann sich Gedanken machen, woran das liegen kann. Und dann sind wir als Nephrologen relativ schnell bei einer Urindiagnostik.
Und wir lieben diese Urindiagnostik.
Genau.
Aber also im Prinzip heißt das ja, das Kreatinin wird abgebaut in der Zelle, und eigentlich sagt es mir dann in der Niere, oder wenn ich den Kreatininanstieg habe, um das nochmal zusammenzufassen, nur, dass die Niere nicht in der Lage ist, es adäquat auszuscheiden.
Genau. Und damit eine Nierenfunktionseinschränkung vorliegt.
Was ist mit dem Harnstoff?
Der Harnstoff ist ein Retentionsparameter, so nennen wir das, eben die uns eine Nierenfunktionseinschränkung anzeigen können. Der Harnstoff kann aber bei ganz vielen anderen Erkrankungen auch erhöht sein. Zum Beispiel bei einer gastrointestinalen Blutung geht der Harnstoff aufgrund des Eiweißstoffwechsels im Darm auch nach oben. Wenn ich eine Kachexie habe, also einen absoluten malnutritierten Patienten, dann kann aufgrund der endogenen Eiweißverwertung auch der Harnstoff hochgehen. Den Harnstoff kann ich also nur verwerten in Zusammenhang mit dem Kreatinin. Und ich kann vom Harnstoff auch manchmal ableiten, ist das eher was ein intrarenales Problem, ist das ein prärenales Problem, also ist der Patient exsikiert im weitesten Sinne, oder ist es ein postrenales Problem tatsächlich. Dafür brauche ich aber schon gewisse nephrologische Expertise. Wichtig für den Notfallmediziner ist, sage ich mal, ein Harnstoff, der oberhalb des Dreifaches der Norm, also so ungefähr 150 ist, kann dazu führen, dass der Patient tatsächlich sogenannte Urämie-Symptome entwickelt, also Symptome im Rahmen einer Nierenvergiftung.
Gibt es weitere Laborwerte, die euch noch sehr wichtig sind?
Ja, auf jeden Fall. Also die Urindiagnostik, die beliebte, die ist uns immens wichtig. Das ist das eine. Aber in der Notaufnahme, wenn ich entscheiden muss, ist das was Akutes, hat der Patient tatsächlich auch eine Einschränkung durch seine Nierenfunktion, ist uns immer wichtig, eine Blutgasanalyse mit dem Bicarbonat, also um zu bewerten, ob der Patient eine Übersäuerung des Blutes hat. Und dann die Elektrolyte, in erster Linie wichtig für die akute Entscheidung, das Kalium natürlich.
Jetzt hast du eben schon prärenal, intrarenal und postrenal angesprochen. Ich möchte postrenal mal so ein bisschen ausklammern, weil das ist ja meistens, korrigiere mich, ein urologisches Problem.
Definitiv und relativ schnell behebbar bei den meisten Patienten durch eine Katheteranlage.
Da sind wir doch wieder beim Katheter. Genau. Wer sich da ein bisschen näher mit beschäftigen möchte, da verweise ich nochmal auf unsere Folge 45, da haben wir die urologischen Notfälle mal angeschaut. Aber was sind jetzt so die häufigsten pränalen Ursachen? Wie sieht da die Diagnostik und Akutversorgung bzw. die Therapie aus?
Also prärenale Nierenversagen im klassischen Sinne sind die Patienten, die zu trocken sind. Das haben wir, sehen wir in der Notaufnahme relativ häufig. Ältere Patienten oder jüngere oder Kinder natürlich sind da auch sehr gefährdet, aber in erster Linie ältere Patienten bei uns, die Durchfallerkrankungen haben, Erbrechen haben, die dadurch zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen können. Das wird noch ein größeres Thema auch werden im Rahmen des Klimawandels. Darauf muss man durchaus achten. Patienten haben ältere Patienten geringeres Durstgefühl, trinken sowieso schon weniger und haben auch einen geringeren Flüssigkeitsanteil im Körpergewebe als jetzt die Normalbevölkerung, sage ich mal. Das ist so der klassische Fall. Das lässt sich relativ schnell korrigieren durch die Gabe von Flüssigkeit intravenös. Das sieht man dann auch relativ schnell, dass das Kreatinin oder die Nierenfunktion sich im Verlauf dann tatsächlich bessert.
Aber das sieht man aber auch jetzt klinisch recht gut. Hautfalten, die nicht mehr so schön stehen wie vorher und halt dann auch ganz einfach an der Ausscheidung, oder?
Genau. Das sehen wir relativ gut. Worauf ich immer noch hinweisen möchte, was eigentlich auch primär mal ein prärenales Komplikation ist, ist das sogenannte kardiorenale Syndrom. Bei Patienten, die eine hochgradig eingeschränkte kardiale Pumpfunktion haben, eventuell eine Stauung entwickeln, die müssen nicht immer tatsächlich klinische Stauungszeichen haben wie Ödeme etc., aber bei denen kommt es aufgrund einer Überwässerung dann tatsächlich auch zum akuten Nierenversagen, das ich dann natürlich nicht durch Volumengabe korrigieren kann, sondern eigentlich genau das Gegenteil machen muss. Und das ist eine Entscheidung, die ist in der Notaufnahme nicht immer ganz einfach zu treffen.
Wir steuern da auf so eine Lasix-Diskussion zu, habe ich das Gefühl.
Genau. Genau. Das, also, natürlich hat der Nephrologe in seinem Werkzeugkasten einiges, aber eines der Dinge, die wir gerne und viel und auch hochdosiert einsetzen, ist natürlich ein Schleifendiuretikum, Furosemid zum Beispiel. Und die Entscheidung kann ich in der Notaufnahme treffen. Hat der Patient eher Stauungszeichen, hat der Patient eher stehende Hautfalten? Und dann muss ich aber den Verlauf abwarten. Wenn ein Patient zum Beispiel unter der Volumentherapie innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht besser wird mit dem Kreatinin, muss ich vielleicht drüber nachdenken, dass auch etwas anderes dahinter stecken könnte, als das rein durch eine Exsikose ausgelöste prärenale Nierenversagen.
Aber wir reden jetzt schon von einem Zeitraum von 24 Stunden und jetzt nicht zum Beispiel 60 Minuten.
Nee, genau. Also das ist tatsächlich dann, wenn ich das unterscheiden möchte, hängt es natürlich in der Notaufnahme immens davon ab, wie viel Zeit habe ich. Man kann dann Ultraschall von der Vena Cava zum Beispiel machen, kann den Volumenstatus beurteilen, aber wir wissen alle, wie es in der Notaufnahme aussieht. Das ist ja häufig eine Sekundenentscheidung, die ich treffe. Ich habe ein Nierenversagen, das ist meines Erachtens prärenal, dem gebe ich jetzt erstmal Volumen.
Außer Hypovolemie haben wir dann noch andere Ursachen für prärenales Nieren. Effizient.
Ja, natürlich. Klassischerweise ist natürlich auch ein Schockgeschehen eine prärenale Komponente. Also die Niere wird klassischerweise weniger durchblutet aufgrund einer Sepsis, hämorrhagischen Schock. Alles, was es da letzten Endes gibt, ist auch primär mal ein klassisches prärenales Nierenversagen. Problem ist, wenn ich das nicht schnell genug behebe und dann sind wir bei den 60 Minuten tatsächlich aufgrund der Sepsis, dann wird es durchaus auch zum intrarenalen Problem, weil ich dann durch die Durchblutungsstörung auch eine akute Tubulusnekrose oder Ähnliches auslösen kann.
Wo im Prinzip ist es beim Schock ja so, dass wir da auf verschiedene Art und Weise ja doch auch wieder das Volumenproblem haben. Entweder versagt es irgendwo in der Peripherie oder wir haben nicht genug oder.
Genau.
Aber andere Ursachen außer jetzt in Anführungszeichen Volumenmangel haben wir dann prärenal nicht.
Es gibt auch, aber das ist tatsächlich selten. Es gibt zum Beispiel klassischerweise Nierenarterienembolien oder Ähnliches, die auch sowas mal auslösen können. Das sind aber eher Raritäten und in der Notaufnahme dann auch tatsächlich mal nicht interessant. Ja.
Die finden wir einfach nicht.
Nee, die finden sie wahrscheinlich nicht. Das ist auch selbst bei uns so, dass man erstmal die klassischen, das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten. Und da, das halte ich auch immer ganz gut für jemanden, der in der Notfallmedizin arbeitet, muss man die häufigen Dinge ausschließen. Und für die selteneren Dinge und die Kolibris sind wir Nephrologen dann tatsächlich später zuständig.
Ich glaube, das macht euch auch ein bisschen Spaß, oder?
Das macht uns definitiv ganz groß Spaß. Ich behaupte immer, das ist auch eine Diagnose, Nephrologe geworden zu sein.
Okay, lass ich erstmal so stehen. Gehen wir mal einen Schritt weiter und komme jetzt zu den intrarenalen Ursachen.
Genau, das ist so die klassische Domäne des Nephrologen. Da freut er sich ein bisschen, wenn er dann die Glomerulonephritiden durchdeklinieren kann. Für den Notfallmediziner ist da, und da sind wir relativ schnell auch wieder bei der Urindiagnostik, ist es wichtig, kann ich überhaupt primär mal unterscheiden zwischen prärenal und intrarenal? Und das ist schwierig, aber ich kann Hinweise darauf finden. Im Urin hat der Patient eine Eiweißausscheidung. Wenn ja, welche Eiweiße sind drin? Wie groß ist die? Hat der Patient eine Hämaturie? Da meine ich nicht die klassische Makrohämaturie, also die sichtbare, wo wir wieder beim Urologen sind, sondern eine Mikrohämaturie. Das sind so Zeichen, wo ich mich dann eher sozusagen in das intrarenale Problem bewege. Das Problem ist, dass häufig, gerade was die Notfallmedizin angeht, die Übergänge fließend sind. Also ein prärenales oder postrenales Nierenversagen kann auch zu einem intrarenalen Problem werden, wenn ich es nicht schnell genug behandle.
Wie behandle ich denn überhaupt jetzt ein intrarenales Problem? Gibt es da Dialyse und fertig oder?
Nee, das ist ja auch sowas, was ich gerne, wir werden ja gerne als Dialyseärzte bezeichnet für Nephrologen. Das ist etwas, was mir immer etwas sauer aufstößt, weil eigentlich muss es unser Ziel sein, den Patienten von der Dialyse zu bewahren. Natürlich sind wir froh, als eines der wenigen internistischen Fachgebiete unser Organ halbwegs adäquat ersetzen zu können. Das können die Gastroenterologen nicht, das können die Kardiologen immer noch nicht, trotz weiterer Forschung, aber das muss die letzte Wiese tatsächlich bleiben. Wenn ich intrarenale Probleme habe, dann muss ich versuchen, erstmal die Ursache zu beheben. Ich sag mal, ein schweres Schockgeschehen, das zum intrarenalen akuten Tubulusnekrose führt, muss ich den Schock beheben. Katecholamingabe etc. Wenn ich eine Sepsis habe, muss ich die Sepsis behandeln. Wenn ich dann Richtung Glomerulonephritiden, also Autoimmunerkrankungen oder Nierenerkrankungen im weitesten Sinne komme, dann bin ich relativ rasch bei einer immunsuppressiven Therapie, um dann diese Probleme zu behandeln. Aber dann sind wir schon wieder beim Nephrologen, den brauchen Sie unbedingt dann, um die Diagnostik durchzuführen, um auch gewisse weitere Abklärungen zu machen. Das muss man aber fairerweise sagen, ist nichts für die Notaufnahme, wo wir eine Diagnostik schon vorantreiben müssen, um letzten Endes den Patienten dann eine relativ rasche Diagnose zuzuführen. Das ist dann etwas, der Patient wird stationär aufgenommen und die weitere Abklärung läuft dann im Verlauf.
Wenn ich jetzt aber schon mal einen Dialysedoktor vor mir sitzen habe,
danke,
hake ich dann nochmal nach. Gibt es Notfallindikationen für die Dialyse, dass man dann wirklich im Schockraum sagt, nee, den karren wir jetzt direkt in die Dialyse?
Ja. Ja, definitiv. Auch da würde ich nicht immer zu lange warten. Es gibt zwar, oder ich will mal von hinten anfangen. Wir haben das Problem, dass wir Nephrologen aufgrund dieser Labordiagnostik, die ich ja eben schon dargestellt habe, eigentlich immer 1 bis 2 Schritte zu spät kommen. Das ist so. Und wenn ich dann noch länger zuwarte, dann ist es so, dass es dem Patienten eventuell schlechter geht, als es sein müsste. Das ist das eine Problem. Also wir können das aber relativ schlecht durch Daten unterlegen. Wir haben Untersuchungen gemacht, frühe Dialyse versus späte Dialyse. Da sind nur aufgrund der beschränkten Fallzahl und auch der Inhomogenität der Gruppen, die wir da untersucht haben, keine ganz klaren Aussagen zu treffen. Und deswegen, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, kommt jede Studie auch zu dem Ergebnis, was der Studiendoktor vorher haben wollte. Vorsichtig ausgedrückt. Aber es gibt ganz klare Indikationen, also wenn ich eine therapierefraktäre Hyperkaliämie mit EKG-Veränderung habe und ich einen Patienten habe, der massivst gestaut ist und ich das Wasser nicht rausbekomme, wenn ich Patienten habe, die eine Vergiftung haben, die mit einem Toxin, das ich dialysieren kann, namentlich ist es zum Beispiel Lithium, das noch relativ häufig eingesetzt wird, dann sollte ich relativ schnell mit einer Dialyse reagieren. Ich finde, dass im Angelsächsischen gibt es so den Merkspruch Waste, nennt er sich. Das ist W für Wasser, also eine Überwässerung, A für eine therapierefraktäre metabolische Azidose, metabolisch wohlbemerkt, das S für die Symptome der Uremie, Juckreiz, Übelkeit, Vigilanzminderung, das T für Toxine, habe ich gerade gesagt, und das E für Elektrolyte und da in erster Linie die Hyperkaliämie, die lebensbedrohlich sein kann, aber da auch in der Notaufnahme auch das Calcium immer nochmal mit in Betracht ziehen, gerade bei Patienten mit mit metastasierten Malignomen, außer metastasierten Malignomen, die eine Hyperkalzämie entwickeln, die kriege ich häufig gar nicht so schnell abgesenkt. Und da kann ich den Patienten relativ schnell helfen, indem ich zumindest passagier mal eine Dialyse mache.
Erfahrungsgemäß gibt es immer so ein bisschen Unsicherheit, wenn PatientInnen in die Notaufnahme kommen, die bereits Dialyse bekommen. Und zwar kommt dann immer die Frage auf, ja, wie viel Flüssigkeit dürfen die denn jetzt bekommen? Ja, da sind das, alle immer so ein bisschen
genau,
ängstlich.
Genau, das müssen Sie mit dem Patienten dann ausdiskutieren nachts. Nein, das ist, das ist prinzipiell, gibt es eine Faustregel, das kann man sich auch ganz gut herleiten. Wir haben so einen Umsatz, Perspiratio, Lunge, Atmung, Schweiß, so zwischen 500 und 800 Milliliter am Tag. Das verliert der Patient sowieso auch über Stuhlgang. Und dann rechnet man die Restausscheidung dazu. Das ist die Faustregel und so viel darf der Patient eigentlich haben. Die meisten Patienten wissen nicht, wie viel Restausscheidung sie haben. Insofern, sage ich mal, kann man im Mittel sagen, so zwischen einem und 1,5 Litern Flüssigkeitszufuhr, da liegen sie nicht ganz falsch.
Ja? Also über 24 Stunden.
Über 24 Stunden, genau. Und da muss man aber dann eben auch leider mit einrechnen, gerade so ein Schwaben, der Schwabe ist ja gerne feucht, so mit viel Soße und viel Salz.
Ich dachte immer, der Schwabe sei geizig.
Ja, jetzt bewegen wir uns in den Klischees.
Als zwei Nicht-Schwaben. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht.
Als zwei Nicht-Schwaben hier. Das, genau. Also das muss man eigentlich dazu rechnen. Also Joghurt, Obst etc. kann man ja 1:1 eigentlich als Flüssigkeit berechnen. Aber davon hängt es halt ab, ist der Patient hemodynamisch stabil oder nicht stabil. Und wenn ich einen dialysepflichtigen Patienten habe und ich habe eine Nephrologie oder eine Dialyse vor Ort, sage ich mal, dann kriege ich das Wasser ja auch irgendwie über eine Dialyse wieder raus, wenn ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wäre. Ja.
Also müssen wir gar nicht so ängstlich jetzt an die ganze Sache rangehen.
Nee, das ist ja, glaube ich, das, was ich sagen kann. Also es ist überhaupt, also mir ist es wichtig, dass es überhaupt detektiert wird in der Notaufnahme. Also dass man merkt, okay, da ist ein Patient, der hat zwar, jetzt kommt mit Luftnot, sage ich mal, dann läuft die normale Schiene ab, ich schließe eine LAE aus, schließe ein akutes Coronarsyndrom aus, dann sehe ich, der Patient hat eine Stauung. Und wenn ich dann mir den nächsten Schritt Gedanken mache, okay, warum hat der Patient eine Stauung, dann, dass ich dann realisiere, das kann nicht nur kardial sein, sondern das kann auch eben renal sein, dann haben wir ja schon eine ganze Menge gewonnen. Und wenn ich dann noch so sage, dann das Kreatinin bestimme und sage, da ist irgendwas und noch ein Urin einschicke, dann wäre ich schon total glücklich, wenn ich am nächsten Tag den Patienten sehe und eine gewisse Diagnostik schon vorliegen habe. Also es geht ja in der Notaufnahme tatsächlich ja in erster Linie immer darum, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Nur wenn ich, sag ich mal, aufhöre nachzudenken, wenn ich sage, okay, der Patient hat Dyspnoe, hat keine LAE, hat kein akutes Coronarsyndrom gehabt und dann sage, dann ist ja eigentlich alles in Ordnung und vergesse aber gewisse andere Organsysteme noch, dann machen wir im Zweifel nicht alles richtig. Nicht alles falsch, aber eben auch nicht alles richtig.
Wir haben die Elektrolyte immer schon ein bisschen angesprochen. Kalium ist da das Zentrum. In der Kaliumtherapie hat sich in letzter Zeit so ein bisschen was verändert.
Mhm. Darf ich Werbung machen? Nein.
Vielleicht sollten wir es kurz als Werbung deklarieren. Bis vor kurzem war Resonium noch so das Mittel der Wahl. Ich glaube, das ist nicht mehr der Fall, oder?
Nee, wir haben neuere Medikamente, die auch das Kalium sehr, sehr zuverlässig als Kaliumaustauscher im Darm senken können. Das gibt es jetzt zwei Präparate am Markt, Lokelma und Veltassa. Die haben beide eine andere Zusammensetzung, aber letzten Endes wirken sie gleich. Die sind insgesamt etwas besser verträglich als das CPS-Pulver oder das Resonium früher, sind aber, und darüber müssen wir heutzutage auch reden, natürlich auch deutlich teurer. Und vor allen Dingen ist das Absenken des Kaliums durch Kaliumaustauscher relativ schnell. Ich habe letztens einen Unterricht gemacht und dann hieß es von einer Kollegin, die in der Notaufnahme arbeitete, ja, dass ihr Oberarzt gesagt hätte, sie müsste jetzt dann bitteschön alle 30 Minuten das Kalium kontrollieren, nachdem er CPS-Pulver gegeben hat. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das dauert. Ja, das sind Möglichkeiten, aber ich muss mir immer Gedanken drum machen, wie rasch muss ich das Kalium absenken, und ich muss mir vor allen Dingen Gedanken darüber machen, woher kommt das Kalium überhaupt. Ich brauche zumindest eine hochgradig eingeschränkte Nierenfunktion, und da rede ich darunter eine GFR unter 45, damit ich durch die Nierenfunktionseinschränkung die Hyperkalämie ausreichend erklären kann, weil vorher tritt die eigentlich nicht auf, weil der Körper es schafft, das in relativ engen Maßen zu regulieren. Dann muss ich über Zellzerfall nachdenken, dann muss ich auch über Pseudohyperkalämie nachdenken, durch eine lange Stauung oder Abnahme aus der Vigo, das ist relativ häufig, und was mir wichtig ist, ich muss immer an die metabolische Azidose denken. Weil es bringt mir nichts, oder wenn ich versuche, eine metabolische Azidose durch ein Lokelma auszugleichen, bringt mir das letzten Endes nichts.
Ich müsste halt später ein bisschen mehr Kalium wieder substituieren.
Genau. Deswegen, das sind so Dinge, an die ich bitte zu denken, und nicht den Automatismus, ich gebe jetzt einen Kaliumaustausch und dann wird schon alles wieder gut werden. Und was für die Notaufnahme eventuell auch interessant ist, wenn der Patient Ausscheidung hat, warum gebe ich dem nicht tatsächlich mal Furosemid oder Lasix? Das schwemmt Kalium aus und dann habe ich es zumindest draußen. Das Shiften mit Insulin, Glucose macht ja nur letzten Endes eine passagiere Verschiebung intrazellulär. Es kommt aber irgendwann wieder zurück. Wenn ich die Möglichkeit habe, Furosemid zu geben und das Kalium rauszubekommen, habe ich dem Patienten geholfen.
Wenn es jetzt schon so eine Neuerung gibt, hake ich da auch nochmal nach. Was ist denn das Schlechte am CPS-Pulver im Vergleich zu den neuen Produkten?
Ich habe jetzt leider kein Präparat dabei, aber ich müsste es einmal anmischen, dann würde das, glaube ich, jeder sehen. dieses CPS-Pulver sieht aus wie Beton, schmeckt wie Beton und liegt auch im Magen wie Beton. Deswegen bitte ich auch immer den Patienten, wenn sie es regelmäßig brauchen, ein bisschen Abführmaßnahmen dazu zu geben. Und wir haben tatsächlich bei Patienten früher auch gesehen, dass es durchaus auch eine Iliosymptomatik machen kann, dass es auch Darmentzündungen machen kann, wenn ich es dauerhaft brauche oder längere Zeit brauche. Da haben die weiterentwickelten Präparate, ist auch ein Pulver, muss ich auch auflösen, aber die schmecken besser, sie sind besser zu verarbeiten, und wir haben eine relativ rasche Kaliumsenkung durch die, also sie sind potenter. Mhm. Ja, das ist der große Vorteil, aber das zahlen sie halt auch mit dem, ich mögen mir verzeihen, aber durchaus mit dem Zehnfachen des Preises.
Wie viele Jahre brauchen wir noch, bis der Preis angepasst wird?
Das weiß ich nicht. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so bei den Pharmaherstellern, dass eine Indikationserweiterung oder Verbreiterung der Indikation dazu führt, dass Medikamente billiger werden, sondern eher teurer.
Aber darüber könnte man einen separaten Podcast machen. Das lassen wir jetzt an dieser Stelle weg. Kommen wir zu einer immens wichtigen Frage. Wie hoch ist der nephroprotektive Effekt von Bier?
Das wollten wir jetzt gerade eigentlich ausprobieren, aber natürlich.
Also wir müssen ja was für den Alltag haben. Ne?
Genau, also bevor ich jetzt dann alle im Zuge der EM alle sagen, ja, der Nephrologe hat gesagt, ich darf einen Kasten Bier am Abend trinken.
Es geht nur um nephroprotektiv, die anderen Nebenwirkungen klammern wir aus.
Das ist, sage ich mal, ein heikles Thema. Bier selber macht, das kennen wir alle, wenn wir in der Kneipe sitzen, macht eine ordentliche Diurese. Das hat in erster Linie was mit dem Volumenzufuhr zu tun und spült auch durch. Wir wissen auch,
hemmt tatsächlich nicht aus ADH?
Also sage ich mal, Anna, so viel kann man gar nicht trinken, dass das funktioniert. Okay. Es hat eine Steinprophylaxe oder Steinmetaphylaxe hat Bier tatsächlich, wenn wir bei Nierensteinen sind. Ansonsten reicht die Flüssigkeitszufuhr. Und da diskutieren wir dann wieder darum, wie viel muss ein Mensch trinken, damit eine Nephroprotektion entsteht. Die Niere braucht etwa 1,2 bis 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag, um ihre Stoffwechselprodukte auszuschaffen. Ob sie das jetzt mit Bier machen oder mit Wasser, ist wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt den Biertrinkern den Abend versaue, ist wahrscheinlich egal, aber Bier ist natürlich lustiger.
Zumindest.
Gut. Problem ist, dass ich durch das Biertrinken auch relativ viel Elektrolyte ausschwemme. Also wenn ich am nächsten Morgen Kopfschmerzen habe, dann liegt das daran, dass ich eine Hypokalämie und eine leichte Hyponatremie habe und es zum leichten Hirnödem kommt und deswegen habe ich Kopfschmerzen.
Also deswegen noch hilft Kali auch nachher, nur Brause und
genau. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier Herr Lehmann kennen, mit der Tüte Chips immer an die Elektrolyte denken, ist eigentlich alles schon gesagt.
Chips und ja. Ganz am Anfang hast du gesagt, das ist dein erster Podcast. Es folgen vielleicht weitere. Möchtest du dazu noch was sagen?
Darf ich jetzt Werbung in eigener Sache machen?
Jetzt müssen wir wirklich Werbung einblenden.
Genau, Werbung. Vielleicht haben wir noch einen schönen Jingle. Ja, sehr geschätzter Kollege von mir aus dem Marienhospital, Dr. Horn und ich.
Er hört gerade zu.
Wollen wir auch einen Podcast machen, der so auch ein bisschen populärwissenschaftlich allgemeine medizinische Themen behandelt, aus dem wir hoffen, dass ihr was mitnehmen könnt. Das soll nicht hochwissenschaftlich sein, das soll ein bisschen lustig sein. Ich denke mal, so die erste Folge wird in, ich gucke Stefan gerade an, Pi mal Daumen, 3 bis 4 Wochen online sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr zuhören würdet und auch bei Gefallen oder Nicht-Gefallen dann auch gerne Feedback geben würdet. Ob es Daumen hoch oder Daumen runter ist oder liken, ist mir prinzipiell egal. Aber das war ein bisschen
Feedback immer 5 Sterne.
Immer 5 Sterne, genau.
Habt ihr schon einen Namen?
Ja, wir sind noch im Überlegen, aber wir tendieren so ein bisschen im Moment zu heiter bis hypochondrisch, um ein bisschen darzustellen, was wir denn besprechen wollen. Wenn ihr aber tolle Ideen habt, gerne Rückmeldung an uns.
Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig an euch direkt, also aber ihr könnt sie uns schicken und wir leiten sie weiter.
Genau.
Und wenn dann das Format steht, werden wir auch darauf hinweisen. Noch eine letzte Frage. Wir beenden unsere Folgen häufig mit einem Witz. Fällt dir zufällig gerade am besten noch ein Nephrologenwitz ein? Gibt's da was?
Nephrologen sind doch nicht humorvoll. Ein Nephrologenwitz.
Du kannst auch ein Bashing für andere Berufsgruppen machen. Infektiologen zum Beispiel.
Nein. Also einen Witz kenne ich nicht, aber was mir von meinen Assistenten immer schmunzelnd vorgeworfen wird, ist, dass meine Furosemiddosen immer so hoch sind.
Komisch.
Ich fange immer bei 80 oder 125 Milligramm an und dann schreckt man manchmal zurück. Deswegen, das ist letzten Endes so ein bisschen unsere Domäne. Wenn ich noch was sagen darf, ganz kurz.
Bitte.
Die Nephrologie ist bestimmt nicht das wichtigste Fach in der Notaufnahme. Es ist auch nicht sozusagen, dass die Patienten, die da reinkommen, das Problem haben, dass sie primär wegen der Niere kommen. Womit wir viel gewonnen hätten, ist, wenn jeder von uns mal auch darüber nachdenkt, dass es Nierenfunktionseinschränkungen gibt, dass wir vielleicht früher diagnostizieren können und viel früher unsere Patienten von der Dialyse auch dann fernhalten können. Wir haben mittlerweile viele Medikamente und viele Möglichkeiten, tatsächlich das Fortschreiten einer Niereninsuffizienz zu hemmen. Deswegen bitte den Nephrologen nicht immer als Dialysearzt betiteln. Das wäre aber alles.
Okay, wir setzen uns dafür ein, die Nephrologen als Nephrologen zu betiteln.
Von mir aus auch als Nierenarzt. Das muss ja nicht sophisticated klingen, ja. Aber der Dialysearzt, das ist etwas, was mir ein Stück weit widerstrebt.
Denkt daran, schmeichelt euren Nephrologen. Und denkt ein bisschen an die Flüssigkeit der PatientInnen und immer ans Kalium.
Genau.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Hat sehr viel Spaß gemacht und demnächst hören wir dir dann ein bisschen häufiger zu.
Vielen Dank.
So, das war schon unser Interview. Vielen Dank, Sebastian. Sehr spannende Sachen.
Gerne.
Und ich habe auch wieder was gelernt. Ich werde jetzt in Zukunft, wenn ich mehr als ein Bier trinke, Chips dazu essen. Das ist doch mal ein guter Tipp für den Alltag.
Ja, es ist ein bisschen hart, dass wir jetzt auch noch Chips essen müssen, aber es ist alles für die Gesundheit.
Was tut man nicht für die Gesundheit, ja.
Genau. Wir werden jetzt noch zum Ernährungspodcast. Auch wenn sich jetzt alle Ernährungswissenschaftler wahrscheinlich die Haare raufen, wenn sie das hören.
Ja, ich freue mich schon auf die Zuschriften.
Was gibt's sonst noch, Andi?
Ja, was gibt's sonst noch? Wir haben ja die letzten Jahre einen Kalender gemacht, einen Monatskalender mit einigen anderen zusammen noch. Wir sind jetzt wieder im Überlegen, ob wir dieses Jahr wieder einen Kalender machen, also für 2025. Wir haben beide gerade recht viel los, also sehr viel Arbeit so rundherum. Und die Frage wäre, habt ihr Interesse an einem Kalender?
Lohnt sich quasi für uns der Zusatzaufwand.
Genau, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns doch gerne an. Schreibt, mailt uns unter fasttrack@mail.ch oder hinterlasst was auf der Homepage oder bei Instagram.
Genau, eine Meldung kam schon, eine Anfrage. Also lasst was von euch hören. Dementsprechend überlegen wir dann, wie wir das gegebenenfalls realisieren können.
Genau, wenn es genug Interesse gibt, dann werden wir das sicher wieder. Irgendwie kriegen wir das hin. Und ansonsten nochmal abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir brauchen noch 97 Abonnenten. Dann haben wir die 1000 voll.
Der Countdown läuft. Ich würde sagen, an dieser Stelle enden wir dann jetzt mit dem Witz, oder?
Genau. Jetzt kommt noch ein diesmal sehr kurzer Witz, aber guter. Und bis bald.
Bis bald, macht's gut.
Einfach mal abschalten und die Ruhe genießen.
Celine, 21, Intensivschwester.